Einen wunderschönen Abend, ich grüße Sie alle recht herzlich, einmal hier in der Kirche und zum anderen grüße ich auch die Geschwister, die ich weiß, uns übers Internet heute Abend zuschalten. Darüber freuen wir uns. Schön, was wir heute weitermachen können mit dem Westminster Bekenntnis. Wir waren eigentlich noch nicht am Ende mit Kapitel 19. Aber die letzten Paragraphen sind wirklich zu wertvoll, um sie auszulassen. Und deshalb machen wir das heute Abend. Aber lass uns mal kurz still werden und beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir zum zweiten Mal uns hier versammeln dürfen, an einem so schönen, sonnigen Sonntag. Herr, besser als wir uns selbst kennen, kennst du uns. Wie wunderbar für uns zu erkennen, dass du unsere Sehnsüchte, unsere Kämpfe und unsere Sorgen kennst und unsere tiefsten Gedanken und Gefühle. Unser Leben mit all seinen Geheimnissen, es ist für dich ein offenes Buch. Und wir können dein Buch daneben legen. Nehmen das Buch unserer Unzufriedenheit, das Buch deines Friedens. Nehmen das Buch unserer Schuld, das Buch deiner Vergebung. Nehmen das Buch unseres Kummers, das Buch deines Trostes. Und nun bitten wir dich, lass dein Evangelium für uns weit geöffnet werden. Komm bitte mit der Gegenwart deines Heiligen Geistes, damit die Worte deiner Gebote für uns wirklich Geist sind und wahres Leben schenken. Und auch die alten Worte unseres Bekenntnisses für uns wie lebendiges Wasser wirken. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Zuerst möchte ich ein Teil des Gesetzes miteinander lesen, und zwar 3. Mose, Kapitel 26. Anders gesagt, Leviticus 26, die Verse 1 bis 13. Das ist das Segenteil des Kapitels. Ihr sollt euch keine Götzen machen und euch weder Bild noch Steinmal aufrichten, auch keinen Stein mit Bildwerk setzen in eurem Lande, um davor anzubeten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Haltet meine Sabbate und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Ich bin der Herr. Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Geboten halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit. Und das Land soll seinen Ertrag geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte. Und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. Und ihr sollt Brot die Fülle haben und sollt sicher in eurem Lande wohnen. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen, und kein Schwert soll durch euer Land gehen. Ihr sollt eure Feinde jagen, und sie sollen vor euch her dem Schwert verfallen. 5 von euch sollen 100 jagen, und 100 von euch sollen 10.000 jagen. Denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Und ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten. Und ihr werdet noch von dem Vorjährigen essen. Und wenn das Neue kommt, das Vorjährige wegtun müssen. Ich will meine Wohnung unter euch haben und eure nicht überdrüssig werden. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein. und ihr sollt mein Volk sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ihr nicht ihre Knechte bleibt, und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Soweit. Gut, Kapitel 19, Kapitel vom Gesetz Gottes, und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir den fünften Abschnitt hinter uns, stimmt, hè? Het vijfde kapitel, in dem es über die Bedeutung des Moralgesetzes ging. Warte, ich sende dir noch ein. Und in Teil 6 geht es dann insbesondere um die Frage, wozu sind Gebote gut? Und was hat die Gemeinde, was haben die Gläubigen davon? Denn spätestens seit Martin Luther ist uns klar, dass dieses Halten von Gottes Geboten niemanden im Himmel bringt. Sie sind Gottes Gebrauchsanleitung für menschliches Leben und keine Leiter, auf die wir mehr oder weniger erfolgreich in Richtung Paradies klettern können. Wir sammeln keine Punkte. Das wünschen sich zwar manche religiösen Typen. Wir begegnen einigen von ihnen sogar in de Evangelien. Aber der Apostel Paulus ist da ganz anderer Meinung und sagt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Selbst wenn wir versuchten, den von Mose verkündeten Geboten zu 100% zu gehorchen werden, wir schaffen das nie. Nur weil Jesus uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung die Tür geöffnet hat. Und damit bin ich in Abschnitt 6. Ich zitiere. Obwohl wahre Gläubige nicht in der Weise unter dem Gesetz sind, dass sie dem Bund der Werke verpflichtet wären, also im Stil des Bundes der Werke, das heißt, tue dies und dann sollst leben, damit wir entweder gerechtfertigt oder verurteilt werden. Nogmaals, obwohl ware Gläubige nicht in dieser Weise unter dem Gesetz sind, bleibt das Gesetz doch aus einer Vielzahl von Gründen vom großen Nutzen für sie, für die Gläubigen und auch für andere. Eine Vielzahl von Gründen. Und ich glaube, es werden dann 4 davon erwähnt. Erstens, weil es den Willen Gottes offenbart als eine Lebensregel, die uns über Gottes Willen und unsere Pflicht informiert. Und ich muss sagen, das ist ein Prinzip, das, ich werde fast sagen, natürlich in den Katechismen aufgegriffen wird, in unseren Heidelberger Katechismus. Aber vor allem im großen Katechismus von Westminster, wo der Erläuterung der 10 Gebote enorm viel, muss sagen, wirklich enorm viel Platz eingeräumt wird. Ja, kurzsichtige, moderne Kommentatoren der Westminster Standards, die ziehen dann sofort die Schlussfolgerung, das ist ja doch einfach Legalismus. Gesetzlichkeit, pure Gesetzlichkeit. All diese Aufmerksamkeit für die Auslegung des Gesetzes. Doch in Wirklichkeit geht es vor allem im größeren Katechismus um pastorale Belangen, um Seelsorge. Geht es den Theologen von Westminster um den Wunsch, diese Frage zu beantworten: Wie führt mich Gott eigentlich? Wie hilft er mich auf meiner Pilgerfahrt auf Erden? Und die Antwort, die sie darauf meistens geben, und das ist charakteristisch für alle ihre Schriften, die Antwort ist, dass Gottes Gesetz, wenn es verstanden, erforscht und angewandt wird, eine Anleitung für detaillierten Gehorsam in unserem Leben gibt. Und daarom sagen die Westminster hier, es ist insofern von großem Wert, als es als Lebensregel die Menschen über Gottes Willen und unsere Pflicht informiert. So eben dazwischendurch. Interessanterweise ist genau dies der Grund, warum es im 17. Jahrhundert bei den reformierten Autoren in England keine Bücher über Gottes Führung gab. Wenn man heute in einer evangelischen Buchhandlung geht, sieht es ganz anders aus. Da findet man zahlreiche Bücher über Führung und Guidance. Warum diese Differenz? Aus dem einfachen Grund, dass sie sich damals genau von der Vorstellung befreit hatten, die den heutigen Evangelikalismus plagt, nämlich dass Führung auf mystische Weise durch geheime Eingebungen vom Himmel fallen kann. Und dass sie erkannt hatten, Führung, liebe Leute, Führung bekommen wir am besten durch die Lehre des Heiligen Schriftes. Ja, das Wichtigste in der Führung unseres Lebens besteht im Gehorsam gegenüber der Offenbarung, die Gott gegeben hat. Und inwieweit wir diese anwenden in den verschiedenen Umständen unseres Lebens. Und genau das haben sie in den 10 Geboten gefunden. Und eigentlich ist es schon leicht zu erkennen, dass wir Gebote von Gott brauchen. Ist doch klar, er ist unser Schöpfer. Der genau weiß, wie seine Geschöpfe leben können. Er ist der Fabrikant. Es muss solche Regeln geben, die das Böse aussperren. Wir brauchen sie als eine Art Spiegel, in dem wir unser Verhalten kontrollieren können. Und außerdem sind Geboten nötig als Regeln des Zusammenlebens. Damit hier nicht alles drunter und drüber geht. Zum Beispiel, wir brauchen eine Straßenverkehrsordnung, damit nicht einer den anderen über den Haufen fährt. Aber auch, damit die Fahrt von Rettungsfahrzeugen nicht behindert wird, wenn sie unterwegs sind, um Menschen in die Klinik zu transportieren. Hilfreiche Gesetze haben ihre Berechtigung. Und darin stimmen fast alle Menschen überein. Aber, unsere Geschwister aus dem Iran haben da ganz andere Erfahrungen gemacht und haben schlimme Geschichten zu erzählen. Dort schränken Gesetze die Freiheit des Glaubens und andere persönliche Rechte massiv ein. Der Christus nachfolgt und sich aus diesem guten Grund über Menschen- und glaubensfeindliche Verordnungen hinwegsetzt, muss mit Verhaftung und drakonischen Strafen rechnen. In einer Reihe von Ländern hat sich in den letzten Jahren überdies auch eine Rege von machtverliebten Politikern Gesetze geschaffen und durchgedrückt, die es ihnen ermöglichen, bis zum Lebensende wiedergewählt zu werden und unkontrolliert zu regieren. Menschengemachte Gesetze können lupenreine Instrumente von Egoismus und von Willkür sein. Wie wenig einengend, meine ich, wie wenig einengend und wie wohltuend sind dagegen Gottes 10 Gebote. Bernd Bierbaum, pastor aus Bremen, verdeutlicht das sehr schön in einem Buch mit dem Titel 10 Wege zum Glücklichsein. Auch dafür sind Gottes gute Gebote, damit Menschen nicht nur überleben, aber auch glücklich leben können. Also, der Wert des Gesetzes für das Volk Gottes liegt zunächst darin, dass es den konkreten Willen Gottes offenbart. Es ist eine wunderschöne Lebensregel. Zweitens, weil wir durch das Gesetz auch weiterhin zur Erkenntnis unserer Sünde kommen. Noch einmal, durch das Gesetz kommen wir immer wieder zur Erkenntnis unserer Sünde. Und weißt du was? Das hilft. Ich lese weiter. Es deckt die sündige Beschmutzung ihrer Natur, ihres Herzens und ihres Lebens auf. Sodass sie, indem sie sich selbst prüfen, gemeint ist anhand des Gesetzes prüfen, sie zu weiterer Überzeugung, Demütigung und Hass gegen die Sünde kommen können. Und damit einen klareren Blick bekommen, wie sehr sie Christus brauchen und die Vollkommenheit seines Gehorsams. Wir lieben Christus mehr und mehr, wenn wir uns vertiefen in dem Gesetz Gottes. Was die Westminster hier sagen, ist, dass die Bekehrung im christlichen Leben keine Sache ist, die vorübergeht. Gut, sie mag zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen, bei unserem Eintritt ins christliche Leben, aber das ganze christliche Leben ist eigentlich eine Bekehrung. Das ganze Leben eine Bekehrung. In dem Sinne, dass wir ständig unsere Verunreinigungen entdecken und unsere Sünden bereuen. Und ständig erkennen, Mensch, jetzt moet ik mich wieder auf die Gnade Gottes in Jesus Christus verlassen. Es bleibt immer Gnade allein. Sola gratia. Als er zo geschieht, wenn man anfängt zu glauben, is nur die Saat, die im Laufe des ganzen Lebens wächst und gedeiht. Es ist heute 1. Oktober, nicht wahr? In 30 Tagen ist es also der 31. Oktober. Dann denken wir als Kirche der Reformation immer an Martin Luther. Seine Thesen, 95 Thesen. Aber, jetzt eine Frage. Wisst ihr auch, wie die erste dieser Thesen lautet? Wer weiß es? Ganz berühmte These. Ich kann mir vorstellen, dass man sie nicht alle voet 90 weiß. Aber bitte, erinnere dich immer die erste These. Luther sagt, die erste These. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, meinte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. Und die Westminster reflektieren das. Obwohl is vermoedelijk weniger van Luther als van Calvin geleerd hebben. Insbesondere van der Institution. Wie auch immer. Was jetzt zählt is, es gibt einen Rhythmus. Ein Rhythmus für das christliche Leben. Das ganze Leben is van der Reue über die Sünde geprägt. Umkehr und Reue van der Sünde. Und Glauben und Vertrauen in Jesus Christus. Die Gewissheit der Vergebung. Darum geht's. Die dritte Funktion des Gesetzes im Leben eines Christen ist, dass es dazu dient, unsere Verdorbenheit zu zügeln. Zitat. In gleicher Weise hilft das Gesetz den Wiedergeborenen, ihre Verderbnis zurückzuhalten, indem es die Sünde verbietet und seine Drohungen dienen dazu zu zeigen, was auch ihre Sünden verdienen. Ich muss sagen, das ist ein wichtiges pastorales Prinzip. Hier gibt das Bekenntnis einen Schutz gegen den Gedanken des Freibriefs. Und was meine ich mit Freibrief? Ein Freibrief, um zu sündigen. Denn es gibt doch jetzt Gnade, oder? Und alle diese Formen des Antinomismus. Kennt ihr das Wort? Antinomismus. Das kommt aus zwei griechischen Worten. Anti. Das heißt gegen, ja. Und nomos, das ist Gesetz. Antinomismus. Nomos bedeutet gegen das Gesetz. Ein Antinomiaan lehnt Gesetze ab und argumentiert gegen moralische Normen. Und es geht dann so, wie es eigentlich immer geht mit Ketzers. Antinomianen nehmen einen Bibeltext, kommen damit aber zu einer nicht-biblischen Schluss. Sie sagen, als Jesus Christus am Kreuz starb, starb, erfüllte er das Gesetz. Stimmt das? Ja, das stimmt. Schlussfolgering. Es gibt kein Gesetz mehr. Von dem Gott erwartet, dass Christen es einhält. Und das stimmt nicht. Interessant, auch Paulus hat sich schon damit auseinandergesetzt, nietwaar? Im Römerbrief, was sagt er in Kapitel 6? Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Das sei ferne. Ein der berühmten Das sei ferne, zei. Gott voorbid. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie kunnen wir nog in ihr leben? Waar damals in de Reformationstijd ook zo'n der Angriff auf die Lehre der Erlösung durch Gnade allein. Daarvan had man gemeint, aber, Herr Luther und lieber Calvin, damit ermutigt euch die Sünde. Denn dan würde man sich fragen, wenn ich durch Gnade gerettet bin und all meine Sünden vergeben sind, dann kann ich doch so viel sündigen, wie ich wünsche. Aber die Westminster betonen, das ist kein Ergebnis einer echten Bekehrung. Weil echte Bekehrung nicht ein geringeres, aber gerade ein größeres Verlangen hervorbringt, Gott zu gehorchen. Hassen, was Gott hasst. Lieben, was Gott liebt. Mehr und mehr. Was sie hier sagen ist, dass der Gläubige zwar durch die Wiedergeburt eine andere Beziehung zur Sünde hat, er wird nicht mehr beherrscht durch die Sünde, dennoch die Natur der Sünde bleibt unverändert. Sünde bleibt Sünde. Eine wiederkehrende Bemerkung in den Schriften der Westminster. Die Natur der Sünde besteht auch darin, dass sie es verdient, das Gericht Gottes zu ernten. Das ist es, was die Westminster Gottes Volk vor Augen führen wollen. Wir werden nicht aus Gnade gerechtfertigt und leben dann sozusagen weiter auf der Basis unserer eigenen Werke. Nein, wir sind durch die Gnade gerechtfertigt und leben ständig, immer wieder, ständig unter der Barmherzigkeit Gottes. Und unser Bedürfnis danach wird uns immer wieder auch deutlich, wenn wir die Schärfe des Gesetzes in unserem inneren Menschen, in unserem Herzen und Gewissen wahrnehmen. Wir lieben Christus mehr und mehr. Er wird so kostlich für uns. Und dann viertens, die vierte Funktion, ich möchte fast sagen, der Segen, der Wert des Gesetzes, das ist die Art und Weise, in der das Gesetz uns auf besondere gnädigen Verheißungen Gottes hinweist, die sich allein in einem gehorsamen Leben erfüllen. Das sind wunderschöne Sätze, finde ich hier. Ich lese sie. Die Verheißungen davon zeigen in gleicher Weise Gottes Anerkennung des Gehorsams und welche Segnungen sie für dessen Ausübung erwarten dürfen, obwohl ihnen dies nicht aufgrund der Erfüllung des Gesetzes als Bund der Werke geschuldet ist. Wenn der Mensch nun das Gute tut und sich von Bösen zurückhält, weil das Gesetz zum einen ermutigt und vom anderen abschreckt, heißt das nicht, dass er unter dem Gesetz und nicht unter der Gnade ist. Und hier könnt ihr dann in aller Ruhe einmal die Beweistexte, die verwendet werden, betrachten und darüber nachdenken. Wir hätten also heute Morgen schon einiges für Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag. Und da habe ich gesagt, am Donnerstag haben wir Bibelstunde und dann am Samstag, dann können wir das hier machen. Eigentlich muss ich sagen, in der Fußnote ist das mit dem Buchstabe S zu finden, aber schade, dass dieser Hinweis in der deutschen Übersetzung fehlt. Also wenn ihr das Buch da habt, dann lest du das nicht. Aber lass mal kurz einmal anschauen. Denn dieser Beweistext ist wirklich wunderbar. Zunächst einmal Leviticus 26, Verse 1 bis 13. Wir haben es gelesen. All diese Segnungen. Wenn das Volk Gottes die Gebote Gottes beachtet. Und das wird dann in 2. Korinther 6, Vers 16 wieder aufgegriffen. Und wenn man das liest, dann wird da wohlgemerkt im Neuen Testament anerkannt, dass mit dem Gesetz im Alten Testament Verheißungen verbunden sind, die auch für das Neue bedeutend bleiben. Sehr interessant. 2. Korinther 6 ist faktisch eine collage von Texten aus dem Alten Testament. Kommt heraus aus ihrer Mitte. Kommt heraus aus dem Heidentum. Und so weiter. Und keine Gemeinschaft mit den Götzen. Und ich will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Texten aus dem Alten Testament und alle anzuwenden auf Christen im Neuen. Dann natürlich, vielleicht hast du schon daran gedacht, die Anspielung in Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 2, in de Paulus das 5. Gebot zitiert, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann unterstreicht der Paulus die Tatsache, dies ist das erste Gebot, das eine Verheißung enthält. Nämlich, auf dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ich denke, es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Paulus meint, diese Verheißung, die auch immer wieder wir die dann interpretieren, diese Verheißung ist noch immer relevant. Auch die Anspielung auf Matthäus 5 ist eine der Seligpreisungen. Speziell hier als eine Erfüllung von Psalm 37 gesehen. Selig, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wird hier einfach als eine Wiederholung der Verheißung des Alten Testaments gesehen. Denn Psalm 37, Vers 11, da heißt es, die Sanftmütigen aber werden das Land erben und ihre Freude haben in großem Frieden. Und nog einmal die Betonung, dass sorgfältiger Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes kein Legalismus ist, keine Gesetzlichkeit. Sorgfältiger Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz ist kein Legalismus. Genauso wenig wie die Aufmerksamkeit eines Ehemannes gegenüber seiner Frau oder umgekehrt in den Details des Lebens als eine wackelige Beziehung angesehen werden darf. Im Gegenteil, solche Aufmerksamkeit für Details ist ein Ausdruck der Verbundenheit und der Liebe. Genau das ist der Punkt, den das Bekenntnis hier anspricht. Und warum gebe ich dieses Ehebeispiel? Aus einem bestimmten Grund. Denn dass Gott sein Gesetz in Liebe und Verbundenheit gibt, wird schon durch den Wortlaut der 10 Gebote deutlich. Wie beginnen die 10 Gebote? Wunderbar. Sie beginnen nicht mit der Anweisung, du sollst. Sondern mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt hat. Ein Bibelausleger hat das so beschrieben, ehe Gott die Gebote gibt, erinnert er an die Liebesgeschichte zwischen ihm und seinem Volk. Nicht ein Unterdrücker gibt die Gebote, sondern der Gott, dem die Freiheit und das Wohl seines Volkes am Herzen liegen. Also, liebe Großvater und Großmutter hier, und Vater, wenn deine Kinder und Enkelkinder fragen, wieso sind Gottes Gebote auch für uns heutige Christen gut, wieso? Gib sie dann, liebe Gemeindeleden, gib sie dann bitte ein paar Beispiele. Ich nenne ein paar. Du sollst den Feiertag heiligen, damit du nicht vor lauter ununterbrochener Arbeit ein Burnout bekommst. Du sollst nicht neidisch auf den Besitz deiner Nachbarn schielen. Das macht dich chronisch unzufrieden und unglücklich. Und ungebremst führt es sogar zu Diebstahl und zu Mord und Totschlag. Lese mal die Zeitung. Oder, da heißt es höchst aktuell, du sollst nicht lügen. Sonst bricht vor lauter Fake News über kurz oder lang die gesamte menschliche Kommunikation zusammen. Ebenso die politische Systeme und das ganze Rechtswesen. Sehe mal die Nachrichten. Gottes Gebote sind gut für uns. Weil er uns liebt, will er uns vor Unheil und gegenseitiger Beschädigung bewahren. Und wie steht es mit dem Gebot, das in den Büchern Mose und bei den Propheten am ausführlichsten behandelt wird? Ich meine, du sollst dir kein Bildnis machen und es nicht anbeten. Warum ist das heute so gut für uns? Ein Bild anzubeten ist doch wohl ein Stadium, über das wir längst hinaus sind. Wer würde das denn heute bei klarem Verstand tun, ein goldenes Kalb anzubeten oder ein menschengemachte Figur, die man unter dem Kameelsattel transportieren kann, wie es bei Rahel der Fall war? Wahrscheinlich niemand. Und doch gibt es ein unausrottbares menschliches Bedürfnis, sich Gott bildlich vorzustellen, vielleicht. Vielleicht, um ihn besser einzuschätzen, ihn irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber, weißt du, was wir uns vorstellen, können wir auch wegstellen. Also wenn es in 5. Mose 4 um unseres Lebens willen, wir haben das gelesen, das letzte Mal, um unsere Lebenswille untersagt wird, Bilder von Menschen, Tieren oder Himmelskörpern anzubeten, dann wohl vor allem, dat die zeitliche Vorstellungen von Gott uns nicht von dem ablenken und trennen, die der Inbegriff des Lebens, des ewigen Lebens ist. Vieles Irdische können wir zu unserem Gott machen. Vieles. Ohne dass wir es merken. Das erklärt uns ja Martin Luther ganz deutlich in seinem großen Katechismus. Woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Schon klar, hè? Woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und dann zum Schluss in diesem Kapitel, Abschnitt 7, wieder ein letzter Hinweis auf die Harmonie von Gnade und Gesetz. Abschnitt 7. Es sind auch die zuvor erwähnten Gebräuche des Gesetzes der Gnade des Evangeliums nicht entgegengesetzt, sondern erfüllen es in wunderschöne Weise. Und wie dies in der Praxis abläuft, geht es dann weiter. Das ist indem der Geist Christi den Willen des Menschen gefügig und fähig macht, freiwillig und gern zu tun, was der im Gesetz offenbarte Wille Gottes verlangt. Mit anderen Worten, es gibt in gewissem Maße schon die Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfungsbeziehung, die Wiederherstellung des Paradies. In die Pflichten, die den Menschen auferlegt wurden, der Natur des Menschen auch entsprachen. Das waren genau die Dinge, die den Menschen bei der Schöpfung gegeben wurden. Die Dinge, die für die Menschen am leichtesten und am angenehmsten zu tun waren. Genauso wird der Gläubige durch die Wiedergeburt in die Lage versetzt, sowohl geistliche Dinge auf natürliche Weise. Als auch natürliche Dinge auf geistliche Weise zu tun. Lasst uns beten. Vater, wir sind dankbar, dass du uns selbst dein Gesetz gegeben hast. Und noch mehr, dass du uns Christus gegeben hast, der das Gesetz für uns erfüllt hat, damit wir nun in einem neuen Leben und in einem neuen Gehorsam dir gegenüber wandeln können. Ja, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort und durch das Gesetz gezeigt hast, wie wir das tun können. Hilf uns, Vater, dass wir Menschen unter der Gnade sind, die so unter der Gnade dein Gesetz halten können. So danken und beten wir in Jesu Namen. Amen.